Gute Güte, so habe ich die Predigt überschrieben, weil ein Freund von mir immer diesen Satz dann sagte, wenn etwas Außergewöhnliches geschah und man eigentlich umgangssprachlich ganz andere Worte gebraucht hätte. So, ach du schöner Sonnentag mit Gewölk. Wenn also irgendwas daneben ging, dann sagte er immer, ach du gute Güte. Und das, je nach Betonung, kann man ja auch variieren. Gute Güte. Ja, so mit einem Groll, einem Ungeduldigen. Gute Güte. Erschrecken und erstaunen. Und ich fand diese Überschrift für die Geschichte, um die es heute Morgen geht, eigentlich treffend. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal diese kleine Geschichte gelesen habt im Matthäusevangelium im Kapitel 20. Wenn man sie so beim ersten Lesen überschlagen hat, hat man den Eindruck, gute Güte, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Man ist erstaunt, man will eigentlich rebellieren und weiß, wenn man so dieses Wort liest, es ist in der Schrift, es ist irgendwie schon auch anders gemeint, aber ha, wie soll man es verstehen? Gute Güte. Als Überschrift für das, was Gott uns auch in diesem Wort mitteilen will, mit der Betonung, die ich hoffentlich uns dann auch überzeugend nahebringen kann. Matthäus Kapitel 20 ab Vers 1. Jesus spricht zur Gemeinde bzw. zu seinen Jüngern folgende Worte. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg zu dingen. Es geht also um Weinlese. Er muss ein großes Areal haben, dieser Herr. Und es muss vielleicht dem Klima oder dem Wetter geschuldet schnell, konzentriert gearbeitet werden, damit die Ernte unbeschadet eingebracht werden kann. Er vereinbart mit den Arbeitern einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Ein Denar für einen Tag ist natürlich jetzt die Frage, wie viel ist denn das? Also das ist das Existenzminimum, was ein Arbeiter an einem Tag bekam, um durchzukommen mit sich und seiner Familie. Also ein Tageslohn. Ja, nicht abgesichert, erhöht und ausgehandelt von Gewerkschaften, sondern Existenzminimum. Wir würden heute vielleicht sagen Mindestlohn. Wenn wir es übertragen wollten, 7,50 Euro oder 8,50 Euro, je nach Branche. Ich weiß nicht, was heute Leute im Weinberg bekommen. Wir haben es ja für die Stunde. Und da war es sozusagen der Mini-Betrag nicht viel für den Tag. Also, sie wurden morgens geworben. Man kam mit ihnen überein. Tageslohn, sozusagen ein Denar, Existenzminimum. Sie willigten ein, weil sie sich und ihre Familie durchbringen wollten und durchbringen mussten und machten sich an, in dem Weinberg sozusagen zu arbeiten. Und als er um die dritte Stunde ausging, nun muss man wissen, dritte Stunde, der jüdische Tag damals, der hebräische Tagesrhythmus begann morgens um 6. Das ist die erste Stunde und die dritte Stunde ist dann 9 Uhr morgens. Also es wird so langsam warm. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere müßig auf dem Markt stehen und sagte zu denen, geht auch ihr in meinen Weinberg und was recht ist, werde ich euch geben. Und sie gingen hin. Also offensichtlich kriegen die auch einen angemessenen Lohn für das, was sie tun und arbeiten. Um die 6. und 9. Stunde ging er auch noch einmal aus und tat genauso. Also 12 Uhr Mittag und dann 3 Uhr, Kaffeetrinkenszeit heute hier so bei uns, ist er nochmal gegangen und hat Leute geholt, offensichtlich, weil es genug Arbeit gab und weil vielleicht auch, keine Ahnung, ob die alle vom Morgen bis zum Nachmittag am selben Fleck standen oder manche auch später in den Tag gestartet waren, lässt sich so nicht sagen. Und als er aber um die 11. Stunde ausging, also nachmittags um 5, eine Stunde vor Schluss, und als er nun um die 11. Stunde ausging, fand er nochmals andere da und sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie antworteten ihm: Weil niemand uns gedungen hat. Also mal ganz ehrlich, das ist eine plumpe Ausrede, um den Müßiggang zu tarnen. Ja, also sie standen den ganzen Tag nicht an der Stelle, wo er sie geholt hat, sondern man muss einfach von dem, wie man da ausgeht, wenn man an einer bestimmten Stelle Leute immer vorbeikommen, um Arbeiter zu holen, und er hat ja immer die Leute geholt, die dort standen und nichts arbeiten hatten. Er hat ja nicht gesagt in der Schrift hier, er nimmt 3 von 7 oder 8 von 12, die dort standen, sondern der Text legt es nahe, dass immer, wenn er dort kam, an die Stelle, wo man Arbeiter für sein Tagwerk anstellen und suchen konnte, dann waren auch immer Leute da und er hat sie alle genommen. Aber sie waren eben zu dem Zeitpunkt einfach nicht da, weil sie, keine Ahnung, woanders waren. Aber wie dem auch sei, er lässt sich von diesem, sag ich mal, ehrenretterischen Spruch nicht sozusagen abbringen. Da sprach er zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg. Also für eine Stunde schickt er sie in den Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruft die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus und fange bei den Letzten an bis zu dem Ersten. Und es kamen die von der 11. Stunde und erhielten 1 Denar. Als nun die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten 1 Denar. Und da sie ihn erhielten, murrten sie gegen den Hausherrn und sagten: Diese Letzten da haben 1 Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt, da wir die Last des Tages getragen haben und die Hitze. Ich finde es schön in der Bibel, dass die Bibel solche Geschichten auch ziemlich unverhüllt schreibt und hier so deutlich wird: An der Stelle war richtig Musik drin. Da sie ihn erhielten, den Denar, murrten sie gegen den Hausherrn, den Besitzer, und sprachen: Diese da! Das war ja heftige Erregung. Sie hielten es noch nicht mal mehr für nötig, den Hausherrn, der sie sozusagen eingestellt hatte, ordentlich anzureden. Mein Herr, oder lieber Herr Gutsbesitzer, oder keine Ahnung, vielleicht kannten sie ihn ja mit Namen. Sondern sie legten gleich los und murrten gegen den, der sie eingestellt hatte und sie bezahlte. Diese da haben. Sie fühlen sich also ungerecht beurteilt. Und mal ganz ehrlich, wir würden wahrscheinlich ähnlich denken, oder? Das macht es uns so schwierig, mit dem Text umzugehen. Wir sind eigentlich, und das ist gut so, heimlich auf der Seite derer, die schon lange dabei sind. Das ist auch das Gleichnis, was Jesus Menschen sagt, die schon lange in der Tradition der Gemeinde leben und in der Nachfolge stehen. Ein Wort, das Jesus den Menschen sagt, die damals schon lange auch im jüdischen Glauben unterwegs waren und die eigentlich geprägt waren von Recht und Gesetz, von Ordnung. Und die vielleicht auch trainiert waren, so zu denken. Wir würden das vielleicht auch so sagen. Wer viel arbeitet, soll auch mehr verdienen. Wer länger arbeitet, soll mehr sozusagen nach Hause tragen. Wer viel investiert, soll auch gerne mehr und viel rausbekommen. So sind wir doch alle geprägt. Leistung. Wir haben geschafft. Wir haben investiert. Wir haben vielleicht Risiko getragen, keine Ahnung. Aber an dieser Stelle geht die Rechnung nicht auf. Er erwiderte einen von ihnen und sagte: Mein Lieber. Interessant ist, dass Jesus an dieser Stelle die Kontenance nicht verliert. Pardon. Jesus erzählt in der Geschichte, dass der Herr in diesem Gleichnis die Haltung bewahrt und in Freundlichkeit auf sein Gegenüber eingeht. Mein Lieber, ich will dir kein Unrecht tun. Danke dir. Herzlichen Dank. Mein Lieber, ich will dir kein Unrecht tun. Denn hast du nicht mit mir einen Denar vereinbart? Nun nimm deinen Denar und gehe, ich aber will diesem Letzten geben wie dir. Das Spannende an dieser Geschichte ist, dass der Hausherr eigentlich die ganze Erzählung von einer gefühlten Ungerechtigkeit übernimmt und auf eine andere Ebene hebt. Die Männer klagen den Herrn an, wir sind zu Unrecht von dir eingestellt worden, zu einem Tarif, der nicht über dem Tarif der anderen liegt. Irgendwie fühlen wir uns betrogen. Wir haben so viel und so lange geschafft und jetzt bekommen wir auch nur einen Denar und die anderen doch auch. Ist das gerecht? Und dann erinnert der Herr das Gegenüber daran und sagt, schau, was waren die Abmachungen? Wo habe ich dir Unrecht getan? Habe ich dich nicht eingeladen, bei mir im Weinberg zu arbeiten und mit dir diesen Lohn vereinbart? Habe ich dir weniger gezahlt? Habe ich dich übervorteilt? Oder hast du nicht mit mir gemeinsam diesen Betrag vereinbart? Und dann vielleicht weniger lieb formuliert, nimm das deine und geh oder nimm deinen Denar und geh. Vielleicht müssten wir es so lesen und jetzt pack dich. Und jetzt nimm deine Sachen und zieh Leine. Und jetzt geh aber auch. Nimm das deine und geh. Ich will aber diesen Letzten geben wie dir. Und jetzt kommt es, die interessante Variante. Oder darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder es verschärft sich noch einmal? Oder ist in deinen Augen böse, dass ich gut bin? Ist es in deinen Augen böse, dass ich gütig bin? Bist du neidisch? Darf ich nicht gütig sein? Wo ist das Problem? Und ich denke mir so, wenn ich damals in dieser Gruppe gestanden hätte, ich hätte wahrscheinlich auch mit allen Schattierungen, die mir möglich wären, gerufen, gute Güte! Zunächst mit ziemlich aggressivem, bösen Unterton. Irgendwie hat man den Eindruck, ha, das ist aber jetzt, holla, sehr eigenartig, wie der Herr die Kurve gekriegt hat. Es geht doch um gerechten Lohn. Aber Jesus an dieser Stelle möchte den Zuhörern der damaligen Zeit und uns heute sagen, schaut, das ist die Gefährdung. Wenn wir lange unterwegs sind in der Nachfolge, auch im Leben mit Jesus, verschiebt sich irgendwann doch wieder so ganz heimlich der Blick auf diese, ach so irdische Gestalt unseres Umgangs miteinander. Da geht es dann doch wieder um Leistung, um Arbeit, um Engagement, um Berücksichtigung von Einsatz und von Segen, der hinten rauskommt. Und in der Vorbereitung dieser Predigt dachte ich so für mich, es stimmt, Stefan. Immer wieder neu gibt es diesen Hang, wo man gefährdet ist, herunterzurutschen und zu denken, ist das gerecht? Man schaut immer wieder so in sein Leben hinein und denkt, was hat man nicht alles aufgewendet? Hätte man dafür nicht etwas anderes oder mehr verdient? Was hat man nicht alles versucht und getan? Hätte man dafür nicht? Zum ersten Mal ist mir diese Situation der Menschen, die lange mit Gott unterwegs sind, aufgefallen in einer Gemeinde, wo es darum ging, als Gott in der Zeit, das war vor 30 Jahren, in ganz Deutschland anfing, in ganz vielen Kirchen und Gemeinden durch den Geist Gottes und durch Gaben zu erneuern und zu beschenken. Und das Interessante war, dass die Frischbekehrten, die also keine Ahnung von langer Kirchentradition hatten, die sagten, ich hatte so einen jungen Mann, der sagte, alles, was ich vom Herrn kriegen kann, nehme ich. So, und dann haben wir ihnen die Hände aufgelegt, haben für sie gebetet und sie konnten in Sprachen beten. Sie hatten zum Teil prophetische Bilder, sie wurden von Gott gesegnet. Und so manch altgedienter Baptist, 30 Jahre, ja, sozusagen Grabenkampf in seiner Bank, saß mürrisch und willst du damit sagen, dass die jetzt frommer sind als wir? Wir sind schon seit 30 Jahren in der Gemeinde. Tja, dann dachte ich, siehst du, das ist so ähnlich wie hier in dieser Geschichte. Wir sind schon so lange dabei. Hätten wir nicht eigentlich viel mehr diese Lebendigkeit und Spritzigkeit und die Freude und hätten wir das nicht verdient? Und der Herr lächelt und denkt, ja, schaut, das ist ja immer das Problem, dass wir immer so vom Denken kommen, ich bin das wert und ich habe verdient und dann listen wir wieder unsere Leistung auf und wir listen wieder auf, was wir getan haben. Und was Jesus den Menschen damals und uns auch heute sagen will, ist, ich bin anders. Ich bin nicht so, der listet und der sozusagen abrechnet und ich bin nicht der, der 100% akkurat ist und ich bin der, der zuallererst, das müsst ihr verstehen, gütig ist. Mich interessiert der Mensch, dass es ihm gut geht und er nicht verloren geht. Mich interessiert es, was mit dem Menschen ist und seinem Herzen. Und nicht, ob du schon 7 Jahre dabei bist oder 12. Ich habe mit dir ausgemacht, könnte der Herr sagen, wenn du mir nachfolgst, gibt es für dich eine Ewigkeit. Egal wie lange du mit mir in dieser Welt bist, egal wie lange du in dieser Gemeinde lebst und egal wie viel du aufwendest, wie sehr du dich engagierst, das ist alles gut und das sehe ich auch. Es ist ja nicht umsonst. Aber es berechtigt dich nicht zu besonderen Ansprüchen oder es ist nicht eine größere Leistung, weil in meinem Reich es darum geht, dass meine Güte die Menschen in eine Beziehung zu mir bringen soll. Wisst ihr nicht, dass Gottes Güte die Menschen zur Umkehr bewegt? Es ist das Gute und die Güte Gottes, die hier einlädt und den Menschen einlädt, er möchte doch zu Gott zurückkommen. Oder ist es in deinen Augen böse, dass ich gut bin, dass ich gütig bin? Und ich bin erschrocken für mich selber, wie schnell es mir doch immer wieder geschieht, an dieser Stelle die Güte Gottes so ein wenig aus dem Blick zu verlieren. Es ist manchmal so eine Sternstunde, wenn man mit Gott redet und Gott einen darauf hinweist, wo der Blick wieder verschoben ist, und wie anders er handelt. Ich war mal, habe ich glaube ich schon mal erzählt, stinke sauer auf jemanden, habe gesagt, Herr, hau ihm eine aufs Maul, so ganz rudimentär, brachial, aus dem Bauch. Warum? Ja, ich muss mir so viel anhören und ich werde so oft kritisiert, das war jetzt nicht hier, das war eine andere Gemeinde, und jetzt hau ihm noch mal eine aufs Maul, so. Fahre ich die nächste Kurve, höre ich im Herzen die Antwort, mach ich. Und ich habe schon gedacht, super, er macht's. Und dann kriege ich mein Fett weg, aber wenn du nicht dabei bist. Gott gönnt mir nicht die Genugtuung des Besserseins. Seine Gnade zurechtzubringen, mich zurechtzubringen, ist dieselbe Gnade, mit der er andere zurechtbringt. So wie er, wie ich möchte, dass er mit mir behutsam und schützend und wertschätzend umgeht und mich liebevoll korrigiert und auf den rechten Weg zurückführt. So geht Gott auch mit anderen um. Da dachte ich, hätte ich doch mal dabei sein mögen, oder? Aber nein. Macht er nicht. Gott lädt mich ein, an dieser Stelle den Blick zu verändern und auf seine Seite zu treten und zu entdecken, dass es seine Güte ist, um die es geht. Es geht in diesem Gleichnis um den gütigen Arbeitgeber, um den gütigen Hausherrn. Es geht um seine Güte, die jedem Menschen Gutes tut, so wie er ihn gewinnen kann, in sein Reich zu kommen, in die Beziehung zu ihm einzutreten. Eigentlich müssten wir hier an dieser Stelle sozusagen das Gleichnis schließen. Man nimmt an, in der Auslegungsgeschichte dieses Textes, dass ursprünglich, es gibt ja immer unterschiedliche Handschriften, in denen abgeschrieben wurde, dass viele Menschen damit Mühe hatten zu fragen, was sollen wir mit diesem Gleichnis tun? Das ist scheinbar doch so ungerecht, wie hier gehandelt wird. Und so hat man es versucht aufzulösen und das Wort Jesu drangefügt, in diesem Kontext drangefügt, so werden die Letzten Erste sein und die Ersten werden Letzte sein. Aber es geht nicht um die Rangfolge. Was ist denn mit den Leuten, die in der Mittagszeit geworben wurden? Zur dritten Stunde, zur sechsten Stunde, also 12 Uhr mittags oder um 3, rutschen die irgendwie durch? Werden die gewürfelt? Wo sind die? Wie werden die denn gezählt? Sind die bei den Letzten oder bei den Ersten oder bleiben die quasi in der Mitte? Was heißt das denn dann, in der Mitte zu bleiben? Wir merken, dass es da schwierig wird. Jesus geht es in diesem Gleichnis eigentlich darum zu zeigen, schaut, es geht eben nicht um Reihenfolge. Es geht eben nicht um Rangfolge. Wir könnten sagen, der Spruch löst unser Reihenfolgedenken auf. Es geht nicht um Erster und Letzter. Es ist wie bei einem Tanz. Einige beginnen, andere kommen dazu. Und nachher sind alle in dem Reigen eingeschlossen und alle bewegen sich und alle tanzen. Und wenn man in Bewegung ist und alle tanzen, kann man nicht mehr sagen, da ist einer Erster, da ist einer Zweiter, da ist einer Dritter und da ist einer Fünfter. Es sind jetzt alle dabei. Und darum geht es. Jesus lädt Menschen ein in sein Reich. Er lädt Menschen ein, hinzuzukommen. Er lädt Menschen ein, zu erkennen, wie gut und gütig er ist. Und er lädt uns ein, in gleicher Weise zu sehen und zu denken, dass es ihm darum geht, Menschen einzuladen in die Nachfolge. Wir haben in diesem Jahr uns vorgenommen, wir wollen aufbrechen, über unseren Glauben zu reden. Wir haben uns vorgenommen, wir wollen aufbrechen, Menschen zu erreichen und ihnen die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und es ist gut, auch im Hinblick auf Ostern, auf das wir zugehen, sich daran zu erinnern, dass Christus für uns starb, hat etwas mit dem Wesen und dem Herzen unseres Herrn zu tun, der gut ist und der sich leiten lässt von der Güte und der sich nicht bestimmen lässt von der Liste unserer Verfehlungen, dann hätten wir den Tod verdient. Sondern dessen Güte so groß und dessen Liebe zu den Menschen so unendlich ist, dass Christus für uns stirbt, damit wir sozusagen gerettet werden, wenn wir seinen Opfertod am Kreuz für uns annehmen. Nun könnten wir uns darüber ärgern, wir wären gerne anders erlöst worden, mit Leistung eventuell. Und Gott fragt uns, willst du auf das Böse schauen, wo ich gütig bin? Willst du stehen bleiben an deinen Vorbehalten, an deinem Murren, an deinen Kriterien? Oder lässt du dich einladen, auf meine Seite zu kommen und mit Augen der Güte und der Liebe zu sehen, wie ich Menschen anschaue? Gott ist gut. Und er lädt Menschen ein, in sein Reich zu kommen. Manche sind schon lange dabei und arbeiten für den Herrn und werden belohnt mit der Gegenwart Gottes in der Ewigkeit. Und andere, die vielleicht ganz kurz dazugekommen sind, werden auch belohnt mit der Ewigkeit. Ja, könnten einige berechnen, dann lohnt sich das ja vielleicht erst einmal gottlos zu leben, solange es geht, und dann so kurz vor knapp, dann bekehre ich mich. So rein gütetechnisch kriege ich dann nochmal den Segen mit. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Weil es immer ein zu spät gibt. Weil wir nie wissen, ob der Herr nochmal vorbeikommt. Und weil wir nie wissen, ob an dieser Stelle nicht eventuell mir das Leben, so wie es läuft, einen Strich durch die Rechnung macht. Und weil wir nie wissen, ob wir dann, wenn wir uns gewöhnt haben an unser Leben ohne Gott, ob wir dann wirklich noch die Kurve kriegen und ihn hören, wenn er ruft. Unsere Geschichte wird von Jesus so erzählt, wann immer der Herr ruft, sind die gefolgt und gekommen, die er angesprochen hat. Und wenn du weißt, dass Jesus dich ruft, und wenn du weißt, dass Jesus dich anspricht, und wenn du weißt und verstanden hast, dass diese Einladung zum wiederholten Male an dich ergangen ist, einzusteigen in den Weinberg, hineinzukommen in seine Arbeit, hineinzukommen in sein Reich, in die verbindliche Nachfolge zu treten mit Jesus, dann sag ja, dann willige ein und sei dabei. Und lass dich einladen von dieser Güte Gottes, der dich sozusagen beschenkt mit Leben, mit Vergebung, mit neuem Leben, mit einem Leben in Gemeinschaft und Gemeinde. Lass dich einladen von diesem Gott, der dir Gutes will und Gutes tut. Vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle uns selber kritisch prüfen und sagen, Herr, ich entdecke in dieser Geschichte mein hartes Herz. Mein Herz, das so rechnet und berechnet. Danke, dass du mir gegenübertrittst als dieser gütige Gott, der einlädt. Danke, dass du mir gegenübertrittst als der Herr, der großzügig ist und der allen Menschen das gibt, was sie zum Leben brauchen. Denn das, was auch der Letzte bekommen hat, war ja eigentlich, und das beschreibt ja die Güte Gottes, der letzte Arbeiter hat ja auch nur so viel bekommen, wie er brauchte, um gerade seine Familie mit dem Minimum durchzubringen. Welche Güte Gottes, der die Not des Menschen sieht und der möchte, dass diese Not gelindert wird. Welche Güte Gottes, der sieht, was Menschen brauchen und bereit ist, ohne Berechnung ihm zu schenken, was sie zum Leben brauchen. Und er lädt uns ein, in diese Denke hineinzukommen und zu sagen, geht doch mit mir in dieser Welt so mit anderen um. Lasst euch doch auch einladen, in diese Güte mit anderen, in dieser Güte zu handeln und so voneinander zu denken. Ich gebe dir in deinem Leben, was du brauchst. Ich fülle dir deine Hände. Und nun werde nicht hart und mach deine Hände zu, sondern nimm deine Hände und gib weiter. Nimm deine Hände und lass dich anstecken von meiner Güte und sei so gut, dass auch andere deine Güte spüren und merken, welcher Geist in dir regiert. Berechne nicht, sondern gib meine Liebe und meine Güte weiter und lade Menschen damit ein, mich kennenzulernen als den gütigen Herrn. Und denk daran, auf die Reihenfolge kommt es nicht an. Es kommt nur darauf an, dass Menschen mich erkennen, meine Güte empfangen und von dir und mit dir und durch dich angesteckt werden von dem Guten. Und dass du nicht im Weg stehst und ich nicht im Weg stehe, dass Menschen den gütigen und guten Gott kennenlernen. Lass dich einladen, ihn so kennenzulernen und lass dich einladen, mit ihm so zu handeln, dass es uns leicht wird und wir gerne anderen gütig gegenüber begegnen und auf das Gute bedacht sind, ihnen Gutes zu tun und Gutes von ihnen zu denken. Dazu lade ich uns ein, weil Christus selbst uns so einlädt und weil er es uns vorgelebt hat. Ich lade uns ein zum Abendmahl, zur Feier, mit ihm daran zu denken, dass diese Güte und Liebe Gottes ihn getrieben hat, wirklich diesen Weg zu gehen für uns ans Kreuz, um uns zu erlösen. Und alle, die das glauben, alle, die wissen, so hat Gott uns berührt, so hat Gott uns erlöst, so ist Gott uns entgegengekommen. Alle, die das glauben und annehmen, sind eingeladen zum Abendmahl. Und vielleicht kann das ja auch heute so ein Tag sein, wo ich noch einmal für mich kläre und klar mache, bin ich dabei, steige ich ein, lasse ich mich einladen, von der Güte Gottes in seinen Weinberg zu kommen und dabei zu sein, mit ihm zu arbeiten, ihn anzuerkennen als den guten Herrn, der sich mit seiner Güte um mich kümmert und mir Gutes tut. Dann lass dich einladen und mach es heute fest, mach es für dich klar. Ich bin dabei, ich höre deinen Ruf und ich mache deinen Ruf in meinem Leben fest. Dann entscheide dich, dein Leben Jesus zu geben, ihm zur Ehre. Amen.